Wir wollen uns heute Morgen mit einem biblischen Thema befassen, das uns die Wesenseigenschaft Gottes zeigt. Und das Thema ist die Souveränität Gottes. Wir nehmen als Grundlage einen Bibelvers aus dem Gleichnis von den Weingärtnern. Wir haben ja eben den ganzen Text gehört und wir nehmen da speziell den Vers 15. Der lautet: Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? In der Regel betrachten wir sonntags immer einen ganzen Textabschnitt im Zusammenhang. Aber heute Morgen soll es mal nicht um die Arbeiter im Weinberg gehen, sondern wir wollen uns mit diesem speziellen Vers 15 beschäftigen, wo es um eine besondere Wesenseigenschaft Gottes geht, nämlich um seine Souveränität. Ist Gott wirklich souverän? Kann er das tun, was er will? Oder ist Gott in irgendeiner Art und Weise von Menschen abhängig? Um die Antwort hier gleich vorwegzunehmen: In der ganzen Bibel, da gibt es für Gottes Kinder keine tröstlichere Lehre, als dass Gott souverän ist. Gott ist der souveräne Herrscher über die ganze Schöpfung. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Gott sitzt auf seinem Thron. Und er hat die Herrschaft über alle seine Werke, die er geschaffen hat. Und damit kann Gott tun, was er will. Wenn ein Kind Gottes in der Bibel erstmal erkannt hat, dass Gott souverän ist, dann weiß das Kind Gottes auch, dass jede Lebenssituation von Gott letztendlich verordnet ist. Jede Situation, in die ich hineingerate, entspricht dem Ratschluss Gottes. Und gerade dann, wenn manchmal die Lebensumstände noch so widrig und aussichtslos sind, dann sollten wir uns immer wieder die Wahrheit vor Augen halten, dass Gott souverän ist. Wenn wir uns Gott, dem Herrn und Herrscher über Himmel und Erde, in die Hände begeben, wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen, dann wissen wir, dass Gott auch mit uns zu seinem Ziel kommen wird. Wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Und dass alle Dinge für unsere Heiligung sind und dass wir durch alle Dinge für die Ewigkeit zubereitet werden. Lesen wir in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und diese kostbare Wahrheit der Bibel, die wird von den wahren Kindern Gottes über alles geliebt. Und es ist unser größter Trost. Aber auf der anderen Seite ist diese Lehre auch verhasst, wie sonst keine andere Wahrheit der Heiligen Schrift. Humanistisch gesinnte Christen und selbstgerechte Mitläufer, deren Religion ein Gefühls- und Erfahrungschristentum ist, treten diese Lehre mit Füßen und bekämpfen sie häufig mit all ihren Kräften. Sie haben auch oft den Schein, dass sie gute Christen sind. Sie gestatten Gott, dass er in der Bibel ein Vorbild gibt zu Frömmigkeitsübungen oder, wie das heute auch so modern ist, zu spirituellen Erfahrungen. Sie erlauben es, wenn man sagt, dass Gott in der Bibel eine Anleitung gibt, wie man die Welt im christlichen Sinne verändern kann. Sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass Gott in Jesus Christus am Kreuz Heil für die Menschen gewährt. Aber bei einer Sache, da fangen sie an, mit den Zähnen zu knirschen. Wenn wir den biblischen Gott nämlich verkündigen, der auf seinem Thron sitzt und der nach seinem ewigen Ratschluss uneingeschränkt über seine Geschöpfe hier auf Erden herrschen kann. Wir halten es mit dem Herrn und Gott, der sagt: Habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Deshalb glauben wir, dass auch Gott mit seinem Eigentum tun kann, wie es eben seinem Ratschluss entspricht. Gott hat das Recht, über sein Eigentum zu verfügen, wie er es möchte. Und wir sehen in der Realität, übt Gott dieses Recht auch aus, indem er über alles regiert, was im Himmel und auf der Erde ist. Wenn wir uns mit den Wesenseigenschaften Gottes beschäftigen, dann wollen wir uns hier speziell auf die Gaben konzentrieren, die Gott gibt. Eben mit dem, was mein ist, wie es hier heißt. Wenn wir sehen, wie Gott sein Eigentum, seine Gaben an die Menschen verteilt, dann sehen wir Gottes souveränes Handeln. Bevor wir uns nun anschauen, wie Gott das Seine an die Menschen verteilt und wie Gott den Menschen Gaben zuteil werden lässt, müssen wir eine Sache gleich am Anfang klarstellen. Was Gott uns an Gaben gibt, das ist immer Geschenk. Wir haben von uns aus keinerlei Anspruch auf auch nur irgendeine einzige Gabe Gottes oder auf nur eine einzige Segnung. Wir können uns auf dem Weg des Verdienstes keine einzige Gabe Gottes selbst aneignen. Und wenn wir nur ein klein wenig in der Bibel gelesen haben und das Wort Gottes auch wirklich ernst nehmen und etwas logisch nachdenken, dann müssen wir dieser Tatsache zustimmen, dass alle Gaben Gottes Geschenke sind. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Gott verteilt irdisch zeitliche Gaben. Wenn wir die Welt mit offenen Augen betrachten, dann sehen wir, dass in zeitlicher Hinsicht nicht jeder Mensch von Gott die gleichen Gaben bekommt. Gott macht da Unterschiede. Und ganz auffällig sind schon die körperlichen Unterschiede. Wenn wir uns die Menschen mal betrachten, da ist zum Beispiel einer wie der König Saul, der ist einen ganzen Kopf größer als alle anderen Leute. Oder da ist vielleicht einer wie David von einem kleinen körperlichen Wuchs. Der eine hat eine kräftige Muskulatur und kann schwer körperlich arbeiten und der andere ist dünn und schwach dagegen. Es gibt Menschen, die sind blind geboren und haben nie das Sonnenlicht gesehen. Manche sind taub und konnten nie Musik hören. Und wieder anderen, denen ist das Sprechen verwehrt. Warum hat Gott den einen so geschaffen und den anderen wiederum anders? Und die Antwort von der Bibel ist, nach Matthäus 11, Vers 26, ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Die Menschen wollen manchmal dafür einen Schuldigen finden, dass es dem einen scheinbar besser geht als dem anderen. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 9, dass die Jünger an einem blind geborenen Mann vorübergingen. Darauf fragt einer der Jünger: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und hören wir hier mal die Antwort Jesu, Kapitel 9, Vers 3. Da sagt Jesus, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Weder der Blindgeborene, noch seine Eltern haben gesündigt. Und genauso ist es auch mit denen, die ähnliche körperliche Leiden haben. Warum ist der eine gesünder als der andere? Und darauf gibt es nur eine einzige Antwort von der Bibel. Weil es vor Gott so wohlgefällig war. Jesus sagt in dem Gleichnis, oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist. Gott verteilt seine Gaben an die Menschen, wie er will. Und das kann er tun, weil er Gott ist und weil er auf seinem Thron sitzt und über alles herrscht und regiert. Beachten wir in diesem Zusammenhang auch den Unterschied in den geistigen Fähigkeiten, die die Menschen haben. Und da hat nicht jeder eine Intelligenz wie ein Leonardo da Vinci oder Albert Einstein. Nur wenige vollbringen Leistungen, die mit einem Nobelpreis ausgezeichnet werden. Manche haben die Fähigkeit, eine große Firma zu leiten. Andere haben wieder die Fähigkeit eines Architekten und bauen große Häuser und Gebäude. Andere können ein Flugzeug steuern. Einige haben die Fähigkeit, die Sterne und das Universum zu erforschen. Wir haben neulich da einen Vortrag gehört von Roger Levy über eben das Universum, wie das aufgebaut ist. Das kann auch nicht jeder. Andere vollbringen herausragende Leistungen in der Medizin oder in der Forschung. Aber nicht jedem Menschen sind solche Fähigkeiten gegeben. Viele Menschen haben nur einen oberflächlichen Verstand. Man kann diese Leute auf die besten Schulen schicken. Man kann sie belehren und unterweisen, aber aus ihnen wird nie ein großer Geist. Sie sind keine Genies und man kann aus ihnen auch keine sollt ihn machen. Jeder, der nur ein klein wenig nachdenkt, der muss ja zugeben, dass es unter den Menschen doch ganz offensichtlich solche Unterschiede gibt, die bereits angeboren sind. Wir kennen Beispiele von manchen Eltern, die haben zwei ihrer Kinder auf die gleiche Schule geschickt. Beide haben dieselbe Erziehung genossen und der eine hat es durch seine Fähigkeiten zu etwas gebracht und der andere wiederum nicht. Wir fragen uns, woher kommen diese Unterschiede? Es kommt durch die Souveränität Gottes. Gott übt seine Herrschaft über den Körper und auch über den Intellekt von jedem Menschen aus. Und Gott gibt jedem Menschen, wie er es möchte. Gott hat in der Begabung nicht alle Menschen gleich geschaffen, sondern er hat seine Gaben an die Menschen unterschiedlich verteilt. Der eine ist redegewandt und hat eine herausragende Rhetorik, wie zum Beispiel ein Spurgeon. Und ein anderer, der fängt an zu stottern, wenn er nur drei Worte in seiner eigenen Muttersprache reden muss. Vielleicht kennen Sie die Geschichte vom englischen König George VI. Und diese Geschichte ist ja auch vor kurzem in einem Oscar-prämierten Kinofilm verfilmt worden, The King's Speech. Ich habe den Film gesehen. Auf Deutsch die Rede des Königs. Und da kam es sehr deutlich rüber, eben dieser Sprachfehler des Königs. Und der konnte kaum zwei flüssige Worte an einem Stück reden. Es hat eben nicht jeder die gleiche Begabung von Geburt an. Beachten wir weiter auch die Lebensumstände, in die wir hineingeboren werden. Einer wird zum Beispiel als Aborigine in den australischen Outbacks geboren und hat in seinem Leben nie eine Schule gesehen. Ein anderer wird in eine wohlhabende amerikanische Familie hineingeboren. Er kann die besten Schulen Amerikas besuchen und an der Harvard-Universität studieren. Der eine wohnt in einer millionenteuren Villa in Monte Carlo und ein anderer wohnt in Afrika und sein Haus ist ein Erdloch, das in den Lehm gegraben worden ist. Wir haben vor kurzem solche Häuser gesehen. Wir waren ja zwei Wochen in Tunesien gewesen. Da haben wir ein Berberhaus besucht. Das war wirklich buchstäblich in den Lehm, in die Erde reingegraben. Und da gab es weder Strom noch fließendes Wasser, aber dort hat eine Familie mit vier Kindern gewohnt. Und fragen wir nach den Gründen für diese Unterschiede, dann sagt uns die Bibel: Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Wenn wir durch das Leben gehen, dann zeigt sich die Souveränität Gottes auch noch auf eine andere Art und Weise. Wir sehen, dem einen schenkt Gott ein langes Leben bei guter Gesundheit. Und ein anderer, der ist so durch Krankheit gezeichnet und wenn er morgens aufsteht, dann steht er bereits mit einem Bein im Grab. Auch solche Menschen gibt es. Der eine hat die Gnade wie Mose, dass er im hohen Alter noch volle Seh- und Hörkraft hat, auch wenn die Haare schon ergraut sind. Und ein anderer wird in jungen Jahren ganz plötzlich durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit mitten aus dem Leben gerissen. Wir fragen uns, wie ist dieser Unterschied zu erklären? Die angemessene Antwort von der Bibel ist: Gott ist der souveräne König und Herrscher. Er kann über das Seine verfügen, wie er es möchte. Wir fragen uns jetzt, was sollen wir mit dieser biblischen Erkenntnis anfangen? Ganz einfach, wir sollen Gott fürchten, weil wir eben mit unserem ganzen Leben Gott ausgeliefert sind. Wir sind ganz und gar und durch in Gottes Hand und von Gott abhängig. Und deshalb sollen wir Gott fürchten, weil das so ist. Wir lesen im ersten Kapitel des Buches Sprüche, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und das Buch Prediger endet mit den Worten: Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Wenn wir diese gottgegebenen Unterschiede bei den Menschen sehen, dann sollen wir Gott fürchten. Fürchten meint aber jetzt nicht eine furchtsame Angst vor Gott haben. Fürchten meint, dass wir Gott als den souveränen Herrn und Herrscher über diese Welt wirklich ernst nehmen. Dass wir anerkennen, dass er auf seinem Thron sitzt und dass er über alle seine Werke verfügen kann, wie er es möchte und wie er es in seinem Ratschluss bei sich beschlossen hat. Und diese wahre Gottesfurcht lernen wir nur durch die Gnade Gottes. Ich denke, wir kennen das bekannte Lied von John Newton, Amazing Grace. Und da schreibt er über die wahre Gnade Gottes und über seine Souveränität. Und da heißt es in der zweiten Strophe auf Deutsch: Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Wenn ich Gott als souveränen Herrn anerkenne, dann werde ich von Furcht befreit. Ich verliere die furchtsame Angst vor Gott, weil ich erkenne, dass Gott mein liebender Vater im Himmel ist und dass er eben alle Dinge und Umstände für mich als sein Kind zum Besten führt und leitet. Aber die Gnade, sie lehrt mich auch die Furcht Gottes. Ich lerne, Gott zu fürchten, indem ich Gott als Gott wirklich ernst nehme, der uneingeschränkt regiert und alle Macht hat und diese Macht auch ausüben kann, wie er es möchte. Nochmal die Worte Jesu aus dem Gleichnis. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Diese gute und auch diese gesunde Gottesfurcht bewahrt uns häufig vor Überheblichkeit und Hochmut. Denn was ist denn, wenn ich merke, ich bin eben mit meinem Körper oder mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, begnadeter als meine Mitmenschen? Was passiert dann relativ schnell? Ich denke, wir kennen das. Kommen wir erstmal zu den Frauen. Was ist denn, wenn eine Frau einen wohlgeformten Körper hat und sie vielleicht aussieht wie Germany's Next Topmodel? Was passiert dann mit dieser Frau sehr häufig? Sie werden sehr schnell überheblich und eingebildet. Jetzt kommen wir zu den Männern. Das ist noch gar nicht so lange her. Da wurde ein Minister im Bundestag bereits als der künftige Bundeskanzler gehandelt. Und dann kam heraus, dass seine Doktorarbeit in Teilen abgeschrieben war. Mittlerweile ist es heute schon so, dass man in der Schule darüber spottet. Das macht fast jedes Kind. Wenn jemand beim Abschreiben erwischt wird, dann sagt man, der hat gegutenbergt. Wenn man eine hohe Position und hohes Ansehen erreicht hat, dann ist es bis hin zum Fall meistens nur noch ein kleiner Schritt. Wenn also nun jemand von Gott durch seinen Körper und seine Intelligenz besonders begabt ist, dann ist ihm von der Bibel zu raten, dass er sich damit nicht über andere Menschen erhebt, sondern vielmehr es als Gottes Gabe ansieht und dem Herrn dafür dankt. Wenn der Herr jemanden mit Kraft und Intelligenz ausgestattet hat, dann sollte er auch diese Talente für den Bau des Reiches Gottes einsetzen. Und wenn du weniger begabt bist und nur ein einziges Talent haben solltest, dann verstecke dich nicht damit. Setze auch dieses eine Talent für das Reich Gottes ein. Und es kann ja sein, wir lesen ja auch gleich in diesem Neuen Testament darüber, dass Gott dich darin segnet und dieses eine Talent vermehrt und du mehrere Talente vom Herrn bekommst. Und wenn du nur ein Talent hast und du siehst deine Glaubensgeschwister, die mehr Talente haben als du, dann sei nicht neidisch auf sie. Wisse, wer mehr Talente hat, der trägt auf seinen Schultern auch eine größere Verantwortung und Last. Und je weniger Talente du hast, umso kleiner ist die Last, die du zu tragen hast. Und je weniger Talente du hast, umso weniger musst du auf dem Weg zum Himmel seufzen und stöhnen. Du kannst wesentlich unbeschwerter sein als die Geschwister, die viele Talente haben. Wie auch immer du von Gott begabt bist in deinen Fähigkeiten, sei es viel oder wenig, danke dem Herrn dafür. Danke dem Herrn für das, was er dir gegeben hat und was er dir anvertraut hat. Und erkenne darin seine Güte dir gegenüber. Wir kommen nun von den irdischen, zeitlichen Gaben zu der ewigen Gabe des Herrn. Punkt 2. Die ewige Gabe der Errettung. Viele Menschen innerhalb der christlichen Gemeinden werden wir heute beim ersten Punkt ihre Zustimmung geben. Sie werden anerkennen, dass Gott unter den Menschen Unterschiede gemacht hat in ihren Fähigkeiten und Gaben, Der eine ist körperlich besser ausgestattet, der andere ist etwas intelligenter. Ohne Probleme werden diese Unterschiede in den meisten christlichen Gemeinden anerkannt. Doch wenn wir jetzt die Souveränität Gottes auf die Errettung des Menschen anwenden, dann werden da viele nicht mehr mitgehen. Dann werden viele diese biblische Lehre nicht mehr annehmen. Sie sagen, es liegt doch an der Entscheidung des Menschen, ob jemand gerettet wird oder nicht. Und damit streiten sie Gott das Recht ab, dass er Menschen erwählen und retten kann, wie es eben seinem Ratschluss entspricht. Ich möchte dazu zunächst einmal ein paar Bibelstellen lesen, ohne jeden Kommentar dazu. Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 16. Das sagt unser Herr Jesus Christus: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Römer 9, Vers 16. So liegt es jetzt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und schließlich noch Johannes Kapitel 1, die Verse 12 und 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wenn jemand ein Kind Gottes geworden ist, dann liegt es nicht am Willen des Menschen, lesen wir hier bei Johannes. Es liegt daran, dass ein Mensch aus Gott geboren worden ist. Schauen wir mal unsere irdische Geburt an. Als wir als Kinder geboren worden sind, dann geschah das ja auch nicht auf Grundlage unseres Willens. Denn was haben wir dazu beigetragen, dass wir hier in diese Welt hineingekommen sind? Es war nicht unsere Entscheidung, es war die Entscheidung unserer Eltern. Wenn wir als Kinder geboren werden, und zwar als Kinder Gottes geboren werden, dann geschieht es auch nicht aus unserer Entscheidung heraus, sondern es geschieht auf Grundlage der Erwählung Gottes. Wie wir zum Beispiel in Epheser Kapitel 1, Vers 4 lesen, denn in ihm, also in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. An dieser Stelle hier erheben viele, die sich für gute Christen halten, Einspruch gegen die Souveränität Gottes. Sie sagen, Gott muss doch Rücksicht darauf nehmen, ob sich jemand für oder gegen Jesus entscheidet. Und sie bestreiten hier, dass Gott das Recht hat, Menschen nach seinem Ratschluss zu erwählen. Sie sagen, das wäre ja ungerecht gegenüber denjenigen, die bei der Auswahl übergangen werden. Aber das ist rein menschliches Denken. Wenn Gott aufgrund seines Ratschlusses auserwählt, dann tut er das immer auf Grundlage seiner ewigen Liebe und auf Grundlage seiner ewigen Gerechtigkeit. Und so sind auch seine Ratschlüsse, auch sein Erwählungsratschluss, ist vollkommen gerecht und in vollkommener Übereinstimmung mit seiner ewigen Liebe. In Römer 9, da beschreibt Paulus, wie Jakob auserwählt wurde und Esau übergangen worden ist. Und Paulus erklärt, was die Grundlage für Gottes Erwählung gewesen ist. Er sagt, es geschah nicht aus Verdienst der Werke, sondern auf Grundlage des Ratschlusses Gottes. Es war Gottes freie Wahl gewesen, den Jakob zu erwählen und den Esau zu übergehen. Und Paulus weiß hier da in Römer 9 ganz genau, dass der gefallene Mensch, der noch nicht durch den Heiligen Geist wirklich erneuert ist in seinem Denken, dass er sich dagegen wehrt, dass Gott erwählt und den anderen übergeht. Und dass der Mensch, der natürliche Mensch, der gefallene Mensch, das als ungerecht ansieht, wenn Gott hier als souveräner Herrscher auftritt und wenn Gott entscheidet. Und deshalb schreibt Paulus weiter in Römer 9, Vers 14, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Ist Gott ungerecht? Die Antwort, nein, das sei ferne. Wenn Gott nach seinem Ratschluss erwählt, dann ist Gott nicht ungerecht, sondern er handelt immer nach seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Und das ist hier eine rhetorische Frage, die Paulus stellt. Ist Gott ungerecht? Das heißt, er nimmt die Antwort schon vorweg. Und wenn ich das hier im Griechen lese, das sei ferne, dann ist es die stärkste Verneinung, die es im Griechen gibt. Also ich kann einfach nur Nein sagen oder ich kann sagen, unter gar keinen Umständen Nein. Also die stärkste Form der Verneinung, dass Gott ungerecht ist, wenn er hier erwählt und den anderen übergeht. Es ist also völlig ausgeschlossen, dass Gott ungerecht ist, wenn er nach seinem Ratschluss erwählt. Wir erleben es heute, dass in der Christenheit Leute auftreten, die gegen dieses souveräne Handeln Gottes Einwand erheben. Und das tun sie dann meistens unter dem Vorwand, dass sie ja diejenigen verteidigen wollen, die übergangen worden sind. Wenn man Einspruch dagegen erhebt, dass Gott das Recht hat zu erwählen, wen und wie er will, wenn man das grundsätzlich machen würde, dann gäbe es genug Menschen auf der Welt, die irgendwelche Einsprüche gegen Gott erheben könnten. Denken wir da zum Beispiel nur mal an die Erwählung Israels als ein Beispiel. Erwählung bedeutet ja immer, dass gewisse Leute übergangen werden. Das Volk Israel wurde von Gott auserwählt, unter allen Völkern, dass sie eben Gottes Offenbarung haben sollten. Sie haben von Gott die Bibel bekommen, das hatten die anderen Völker nicht. Sie hatten den Gottesdienst am Tempel, wo der Herr sich in seiner ganzen Herrlichkeit geoffenbart hat, das hatten die anderen Völker nicht. Israel hatte von Gott die 10 Gebote, sodass sie wussten, was ein heiliger und gerechter Maßstab für das Leben ist. Das hatten die anderen Völker nicht. Denken wir an andere Völker wie die Babylonier damals oder die Ägypter. Sie wurden bei der Wahl Gottes übergangen. Allein Israel wurde als Volk von Gott erwählt. Und wenn jetzt jemand grundsätzlich gegen Gottes Erwählung und seine Souveränität Einspruch erhebt, hätten dann diese Völker damals auch nicht Grund gehabt, gegen Gott Einspruch zu erheben, weil sie nicht erwählt worden sind, sondern Israel? Während Israel Gott erkennen durfte und von Gott gesegnet wurde, da beteten die Babylonier Baal an. Und die Ägypter hatten verschiedene Tiere als ihre Gottheiten. Während Israel voll Erkenntnis des Herrn war, versanken damals diese Völker im Götzendienst und in der Unmoral. Israel war im Licht und die heidnischen Völker damals waren im Dunkel. Vielleicht kennen wir das Lied, und das ist ein wörtliches Zitat von Jesaja 60, Vers 2. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über dir, also über Israel, strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit scheint über dir. Also wir sehen, die Herrlichkeit des Herrn schien über Israel. Israel war geistig gesehen im Licht und die Völker im Dunkeln. Und da sehen wir, was die Erwählung für einen Unterschied macht. Wenn wir Gottes Erwählung in Frage stellen grundsätzlich, dann können auch diese heidnischen Kulturen und Völker auftreten und sagen, warum hat der Herr Israel erwählt, sodass sie im Licht waren, und warum hat uns der Herr übergangen, sodass wir in der Finsternis gelassen worden sind. Und wenn wir anfangen, so zu fragen, dann setzen wir Gott auf die Anklagebank. Und wir unterstellen Gott, er wäre in seinem Ratschluss lieblos und ungerecht. Wenn wir so fragen, dann sprechen wir Gott seine Souveränität ab und seine uneingeschränkte Herrschaft. Und das ist nichts anderes im Grunde genommen als die Auflehnung des Menschen im Paradies unter Adam und Eva, dass man sagt, Gott hat nicht das Recht, seinen Ratschluss zu fassen, wie er es möchte. Aber wenn Gott seinen Ratschluss fasst, dann muss er nicht mit irgendeinem Menschen sich darüber beratschlagen oder austauschen. Das sagt dann auch Paulus weiter im Römerbrief Kapitel 11 in Versen 34 und 35. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das Gott ihm vergelten müsste? Und hier wird das Wesen Gottes wirklich sehr deutlich. Gott kann frei entscheiden, wie er es will. Gott ist von keinem Menschen abhängig. Gott kann seinen weisen Ratschluss fassen, ohne dass er irgendeinen Menschen dazu als Ratgeber braucht. Gott ist Gott und Gott kann handeln, wie es in seinen Augen wohlgefällig ist. Die Bibel sagt, dass er in allen seinen Entschlüssen und Taten vollkommen gerecht ist und dass Gott immer auf Grundlage seiner Liebe handelt. Und so kann auch keine Anklage gegen Gottes Souveränität bestehen bleiben. Wenn Gott Israel erwählt hat und die anderen Völker übergangen hat, dass sie in der Finsternis bleiben und darin zugrunde gehen, dann entspricht auch das seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht ganz unserem Gerechtigkeitsverständnis entspricht. Wir sagen ja, gerecht ist, wenn jeder die gleiche Chance hat. Aber Gottes Verständnis von Gerechtigkeit ist ein anderes. Auch wenn Gott eben den einen erwählt und den anderen übergeht, ist es bei Gott gerecht und ist es immer noch gemäß seiner Liebe. Und hören wir mal hinein, was Gott sagt, als er Israel erwählt hatte. 5. Mose 7, die Verse 7 und 8. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Das steht in der Erwählung Israels, weil euch der Herr geliebt hat. Also wir sehen, die Liebe Gottes und seine Gerechtigkeit ist zu 100% vereinbar mit seiner Souveränität und seiner Erwählung. Und überlegen wir gut, ob es weise ist, sich bei denen einzureihen, die hier Einspruch gegen Gott und seine Herrschaft und seinen Ratschluss erheben. Die Grundlage ist immer Gottes Liebe. Und dagegen muss jeder Einspruch von den Menschen verstummen. Wenn nun die Völker Einspruch erheben könnten, dass Israel erwählt wurde und sie übergangen worden sind, dann könnten auch heute irgendwelche Völker auftreten, die irgendwo im Urwald sind und sagen, warum hat der Herr uns nicht sein Wort gesandt? Oder die Menschen in muslimischen Ländern könnten sagen, warum haben die Christen in Europa und Amerika das Vorrecht, jeden Sonntag in einen Gottesdienst gehen zu können und dort Gottes Wort zu hören? Und wir haben dazu nicht die Möglichkeit. Wenn die Menschen gegen Gottes souveränen Ratschluss Beschwerde erheben könnten, dann hätten die Engel erst recht ein Anrecht darauf, sich bei Gott zu beschweren. Als die Engel damals unter der Leitung Luzifers im Himmel gesündigt haben, da wurden sie augenblicklich aus dem Himmel ausgewiesen und ihr Schicksal war für immer von da an besiegelt gewesen. Die Bibel berichtet nicht davon, dass den Engeln ein Evangelium, also eine Gnadenbotschaft zur Rettung verkündigt worden ist. Allein von den Menschen lesen wir, dass Gott eine gewisse Anzahl erwählt hat und dass er diese dann durch die weltweite Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus zum Glauben führt und errettet. Wir lesen in der Bibel nichts davon, dass Jesus am Kreuz für Engel gestorben wäre. Wir lesen nur davon, dass Jesus sein Leben für seine Schafe gelassen hat oder dass er die Gemeinde mit seinem Blut erlöst hat. Wenn man die Souveränität Gottes in Frage stellt, hätten da nicht die gefallenen Engel als Erste das Recht, sich zu beschweren, denn ihnen wurde ja keine Rettung verkündet. Weil das hier so entscheidend und auch wichtig für das Verstehen des Evangeliums ist, möchte ich noch ein anderes Beispiel erklären. Ich denke, wir waren alle schon bei Evangelisationen anwesend gewesen und da sitzen zwei Menschen nebeneinander. Beide hören die gleiche Predigt, sie hören die gleiche Botschaft. Doch hat die Predigt eine ganz unterschiedliche Auswirkung auf sie. Der eine kommt zum Glauben, wird ein Kind Gottes und der andere nicht. Und wir fragen uns, warum ist das so? Nun, man kann jetzt sagen, weil der eine Jesus angenommen hat und der andere nicht. Aber ich denke, das ist noch zu oberflächlich. Wir müssen noch weiter fragen. Warum hat denn der eine Jesus angenommen und warum hat der andere Jesus nicht angenommen? Und da sollten wir uns jetzt nicht so erdreisten, wie so manche in der Christenheit und sagen, der Mensch macht den Unterschied. Der eine hat sich halt für Jesus entschieden und der andere hat sich gegen Jesus entschieden. Und dann landen wir beim Humanismus und machen die Rettung beim Menschen fest und nicht mehr bei Gott. Wenn wir die Bibel genau lesen, dann sehen wir, dass Gott den Unterschied macht. Hören wir wieder auf das Wort Gottes, Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Hier wenden manche ein, wie kann Gott in seiner Menschheitsfamilie so einen Unterschied machen? Ist Gott dann noch gerecht? Nehmen wir mal einen Vater, der hat mehrere Kinder, und das eine Kind kümmert er sich und die anderen Kinder vernachlässigt er. Ist so ein Vater nicht ungerecht und lieblos? Ich antworte, ja, dieser Vater ist lieblos und ungerecht. Aber dieses Beispiel ist überhaupt nicht mit unserer Situation hier vergleichbar. Dieses Beispiel unterstellt ja, dass alle Menschen angeblich Kinder Gottes wären. Doch das müsste man erstmal von der Bibel her zeigen, dass alle Menschen von Geburt an Kinder Gottes sind. Nach der Bibel sind alle Menschen Geschöpfe Gottes. Aber nur die durch das Evangelium wiedergeboren sind. Die werden von der Bibel her Kinder Gottes genannt. Und auch nur die dürfen Gott ihren Vater nennen. Die Kinder Gottes geworden sind, empfangen den Heiligen Geist oder haben den Heiligen Geist empfangen, werden von dem Geist Gottes geleitet. Und dadurch können sie dann Gott erst auch ihren Vater nennen. Denke da an Römer 8, Vers 15, wo es heißt, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sagen, aber lieber Vater. Wenn ich also nicht wiedergeboren bin, dann gehöre ich auch nicht zur Familie Gottes. Dann gehöre ich zwar zur Menschheitsfamilie, aber ich bin kein Kind Gottes. Und wenn ich kein Kind Gottes bin, dann habe ich auch kein Recht auf meinen Vater. Um bei Gott irgendwelche Anrechte zu bekommen, muss ich erst einmal Kind Gottes werden. Dagegen hat ein Geschöpf und dazu noch ein gefallenes und sündiges Geschöpf bei Gott keinerlei Anrechte auf irgendetwas. Und wenn jeder Mensch bei Gott irgendwelche Anrechte hätte, dann wäre die Rettung ja aus Werken und nicht mehr aus Gnade. Nun aber glauben wir, dass eben die Rettung durch die Gnade geschieht. Und damit macht Gott dann letztendlich den Unterschied und nicht der Mensch. Nur dann, wenn Gott eben den Unterschied macht, dann kann Gnade auch Gnade sein. Aber wenn wir den Menschen in irgendeiner Art und Weise in das Heil mit einbeziehen, dann ist Gnade nicht mehr Gnade, sondern dann wird eben der Mensch in verdienstlicher Weise mit eingebracht. Ich hatte jetzt die Woche gerade mit einem jungen Mann ein Gespräch darüber, der auch so seine Probleme mit diesen Aussagen der Schrift hatte. Und er stellte dann die Frage, aber der Mensch muss doch irgendwas noch mit einbringen. Und dann fragte er, wie viel Prozent sind es denn? Also irgendwas muss ja noch 5 oder 10%, auch wenn Gott natürlich schon durch seine Gnade wirkt und gnädig ist und barmherzig ist. Aber irgendwas muss ja noch bei Menschen sein. Und er fragt ja, wie viel Prozent könnten das sein? Sag ich ganz einfach, 0, 0,0, gar nichts. Die Rettung ist von Anfang bis Ende das ganze Werk Gottes. Und deswegen wird ja Jesus auch der Anfänger und Vollender des Glaubens genannt. Ja, liebe Geschwister, ich hoffe, dass diese biblische Lehre von der Souveränität Gottes euch nicht zur Trägheit führt, sondern euch eher demütig macht. Und ihr sagt, Herr, du allein hast das Recht, mit mir zu tun, wie es deinem Ratschluss entspricht. Ich habe nicht die Würdigkeit und auch nicht das Anrecht, auch nur auf eine deiner geringsten Gaben. Ich habe von Natur aus kein Anrecht auf Vergebung und Errettung. Aber Herr, wenn du es willst, dann kannst du mir vergeben und mich erretten. Und wir sehen in der Bibel, dass Gott keinen einzigen Menschen weggeschickt hat, der den Namen seines Sohnes Jesus Christus angerufen hat. Und keiner, der zu Jesus gekommen ist, der wurde weggeschickt, sondern wer im Glauben gekommen ist, der ist errettet worden. Und so sagt dann auch die Schrift in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist die Verfügung Gottes in der Bibel. Und das ist die Botschaft, die Gott verordnet hat, dass sie allen Völkern auf der Erde und auch allen Menschen verkündet werden soll. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir uns eben unter diese Botschaft, unter diese Wahrheit des Evangeliums beugen und dass wir es im Glauben für uns persönlich annehmen. Dass wir eben Christus im Glauben ergreifen und seinen Namen anrufen. Dann werden wir errettet und von Gott gesegnet. Amen.